Einen schönen guten Abend bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Berlin zugeschaltet ist Frau Christa Spannbauer. Christa, bist du mit am Telefon?
Ich bin da. Schönen guten Abend, Tom.
Schönen guten Abend, Christa. Schön, dich wieder hier in der Sendung zu haben. Du bist Filmemacherin, Buchautorin, vielfache Buchautorin. Und wir haben dich eingeladen zu einem Thema, das dir auch sehr am Herzen liegt. Das ist das Thema Shoah, Holocaust, die deutsche Vergangenheit. Und wir haben das Thema benannt, Auschwitz ist auch eine Chance. Würdest du sagen, dass das eine richtige Aussage ist?
Ich würde sie wahrscheinlich in die Form nicht so treffen, weil sie vielleicht schon zu Missverständnissen auch einlädt und weil sie doch vielleicht manche Menschen befremden würde. Ich persönlich würde es nicht so in diesen Worten ausdrücken, aber ich unterstütze und finde natürlich das, was damit ausgedrückt ist, also die Richtung, die dieser Satz vorgibt, mit der gehe ich auf jeden Fall d'accord.
Jetzt hast du mit deinem Film und mittlerweile auch Buch, Mut zum Leben, wo du Überlebende von Auschwitz porträtierst und auch deren Lebensmut und auch deren Lebenskraft hier mit porträtierst. Und der Film ist ja auch auf vielen deutschen und deutschsprachigen Fernsehkanälen gelaufen. Du hast ihn, glaube ich, auch in vielen Städten gezeigt. Hast du das Gefühl, dass Auschwitz, das Thema Auschwitz, heute auf eine andere Resonanz stoßt als vor 5 oder 10 Jahren?
Das kann ich in der Form schlecht beurteilen, weil wir diesen Film vor 3 Jahren gemacht haben und seitdem mit dem Film unterwegs sind. Wie jetzt genau die Befindlichkeit gewesen wäre, 5 oder 10 Jahre früher, kann ich aus meiner Perspektive momentan schlecht beurteilen. Aber wenn wir natürlich drauf gucken, was wir lesen oder was an Berichten reinkommt, was an Reportagen kommt, glaube ich, dann stellen wir natürlich schon fest, dass es eine gewisse, und gerade das haben wir zu den 70-jährigen Gedenken jetzt festgestellt, dass es doch eine große Vermeidungshaltung innerhalb der deutschen Bevölkerung gibt oder auch so dieser Wunsch, dieser tatsächlich ausgesprochene Wunsch, es muss doch jetzt mal gut sein. Und wieso müssen wir denn jetzt 70 Jahre später uns immer noch mit diesem Grauen befassen? Das war, glaube ich, vor 5 oder 10 Jahren in der Form nicht so abzusehen. Also, dass man das einfach so sagen konnte in der Form. Man hat es vielleicht vor 5 oder 10 Jahren gedacht. Aber dass es einfach so in dieser Unverbrämtheit gesagt werden kann. Ich glaube, das ist schon eine gewisse Tendenz.
Jetzt war das zu dem 70-jährigen Jahrestag von der Befreiung von Auschwitz, das ja erst einige Tage her ist, wirklich ein Tenor, der durchaus öfters hörbar war in den Medien. Jetzt ist auch mal genug damit. Und das braucht man, ja, irgendwann muss man auch einen Schlussstrich ziehen. Was willst du dem entgegenhalten?
Nun, ich denke, das hat ja Anja Reschke in ihrem Kommentar in den Tagesthemen auch ganz deutlich gemacht. Es gibt keinen Schlussstrich in der Geschichte. Also wieso sollte es jetzt gerade einen Schlussstrich geben bezüglich des Holocaust, also eines der abgründigsten Kapitels überhaupt der Geschichte. Also gibt es hier überhaupt keinen Grund, von einem Schlussstrich in der Geschichte zu sprechen. Und Eva Fahiti, mit der wir viele Gespräche geführt haben, sagte, also Auschwitz wird uns noch viele Jahrhunderte beschäftigen, weil wir haben es ja bis heute, den Holocaust, noch in keinster Weise letztendlich verstanden oder durchdrungen. Wir haben so viele Möglichkeiten, es zu erklären, aber wir verstehen es doch tatsächlich letztlich nicht, wieso ganz normale Familienväter zu Massenmördern werden in einem solchen Ausmaß. Also wir haben da ja wirklich 70 Jahre, gucken wir drauf und versuchen Erklärungen zu finden und letztendlich, also wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch keine Erklärung gefunden, die es mir in irgendeiner Art und Weise wirklich plausibel macht. Drum suche ich nach dieser Erklärung auch nicht mehr bei den Tätern, sondern was mir persönlich hier hilft, ist auf die Menschen zu blicken, die tatsächlich in dieser Hölle, tatsächlich in dieser Situation waren und dann zu erfahren von ihnen, wie sie die ganzen Jahrzehnte dahingehend verbracht haben, dass sie heute weise, gütige, alte Menschen geworden sind. Also das fasziniert mich und das ist etwas, was wir weitergeben möchten, weil das gibt den Anlass zu Hoffnung und das gibt uns Kraft und es gibt uns auch den Mut zum Widerstand.
Ja. Ich würde so weit gehen und sagen, eine Erklärung von Auschwitz hat ja auch in einer gewissen Weise was Obszönes. Da zu sagen, man hat es jetzt verstanden, warum das der Fall ist. Ich meine, gleichzeitig ist es wichtig, auch um Verstehen zu ringen, aber gleichzeitig ist es fast auch eine moralische Notwendigkeit, dem mit Unverständnis gegenüberzustehen. Und gleichzeitig hast du, und das war ja wirklich auch die Kraft deines Films und jetzt eben auch deines Buches, Beispiele gebracht, wo Menschen, die wirklich durch diese Hölle gegangen sind, die in dieser Hölle waren, daraus doch etwas über die Jahre gemacht haben, lass es mich so formulieren, was in einer gewissen Weise auch überraschend ist, nämlich Güte, Wärme, Lebenskraft, Weisheit. Wie kommt es dazu?
Oh je, wie kommt es dazu, dass es das kann ich jetzt natürlich nicht allumfassend beantworten, weil jeder Mensch verschiedene Möglichkeiten hat oder auch verschiedene Ressourcen hatte oder Zugangsweisen, um es vielleicht so bewältigen zu können, wie es nun alle diese vier Menschen individuell bewältigt und auch tatsächlich transformiert haben. Ich glaube, was bei allen auffällt und wer vielleicht schon mal unseren Film gesehen hat von den Zuhörern jetzt oder wer mal in das Buch reingeblättert hat, ist schon eine sehr große Lebenswille, der von Anfang an auch da war, ein sehr starker Lebenswille und der sich gerade in einer solch Extremsituation wie einem Vernichtungslager dahingehend bewahrt hat, dass zum Beispiel Eva Pustafahiti sagte, sie hatte nie daran gedacht, dass sie sterben könnte. Und sie sprach da wirklich für die ganze Gruppe von Frauen, mit denen sie auf das Engste zusammen war. Das ist auch etwas anderes, was sehr auffällig ist bei allen Vieren, dass sie von Verbundenheit sprechen, dass sie davon sprechen, wir konnten das menschlich ja nur überstehen, weil wir zusammengehalten haben. Also das ist eine grundlegend wichtige Aussage überhaupt im Hinblick auf die Lager zu sehen, dass die Solidarität und die Kooperation von Menschen etwas unglaublich Stabilisierendes und letztendlich Lebensbewahrendes war. Das fiel bei allen Vieren auf. Es sind drei Frauen und ein Mann. Und Yehuda war ein Kind in Auschwitz und die Kinder, sagt er, wir haben zusammengehalten. Und dasselbe sagen die Frauen auch, wir haben zusammengehalten. Und auch dieser Lebenswille und verbunden mit dem ganz klaren Auftrag, den anscheinend alle verspürt hatten, zu bezeugen, wir müssen hier raus, wir müssen es irgendwie schaffen, das zu überleben, weil alle haben ja gesehen, dass hier ein ganzes Volk vernichtet wird, tagtäglich wird ihr Volk vernichtet und sie wussten, es wird ja kaum jemand übrig bleiben. Und wenn es ihnen gelingen würde, zumindest übrig zu bleiben, dann könnten sie bezeugen, was geschehen ist. Also das sind so drei sehr auffällige Konstanten bei allen. Und dieser starke Lebenswille, der nicht gebrochen war, gebahrt auch mit dem gepaart mit dem absoluten Entschluss, auch die Würde aufrechtzuerhalten. Auch das war, das kam immer wieder vor, wie wichtig es ist, jedem war seine Menschenwürde in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner kleinen Geste, einem kleinen Beweis aufrechtzuerhalten. So wie Greta Klingsberg in dem Film sagte, du kannst mich totschlagen, aber ich bin immer noch ein Mensch. Mhm. Und das sind so diese Sätze, die mich seit vielen Jahren begleiten und mir immer wieder mal so in den Sinn kommen und denken, wow, was für eine Aussage, du kannst mich totschlagen, ich bin immer noch ein Mensch.
Mhm. Lass mich dich sehr persönlich fragen. Du bist ja Deutsche. Mhm. Du hast dich mit dem Thema jetzt schon viele Jahre beschäftigt. Du bist in den letzten Jahren eben sehr intensiv mit Film und jetzt auch Buch mit dem Thema durchs Land und auch im Ausland gereist. Was hat das mit dir gemacht?
Es hat mir etwas eröffnet, also eine Tiefe, eine Ahnung an der menschlichen Tiefe öffnet, die ich bis dahin, so meine ich, und ich habe ja auch einen langen spirituellen Weg hinter mir, also der mir in dieser wirklichen Tiefe bis dahin noch nicht erschlossen war. Es geht mir tatsächlich so, dass immer wieder, wenn ich sie treffe, weil es sind ja auch zwischenzeitlich Freundschaften entstanden, wir sind ja viel im Kontakt, oder auch, wie du sagst, natürlich reise ich viel mit dem Film, auch mein Kollege, ich möchte auch meinen Kollegen Thomas Bonschür benennen, es ist ja nicht nur allein mein Werk, sondern wir haben das zu zweit gemacht. Mhm. Und immer wieder, das ist tatsächlich so, immer wieder, ich sitze ja dann selber in dem Film und danach gehen wir ins Gespräch und zum einen sind die Gespräche unglaublich fruchtbar, was Menschen danach sagen, was sie fragen und auch die Bewegtheit, die ich in Menschen immer erlebe, nachdem sie diese vier auf der Leinwand gesehen haben. Aber auch für mich immer wieder ist es irgendwas, irgendeine Geste, irgendein Satz, irgendetwas, was mich so wirklich zutiefst erschüttert im Herzen, wo ich mir denke, oh wow, was für eine menschliche Größe. Also wie groß ist der Mensch tatsächlich? Mhm. Das ist, glaube ich, so das große Geschenk für mich in diesen Jahren gewesen, dass ich eine Ahnung bekommen habe, wie zum einen unzerbrechlich der Mensch sein kann und auch wie unzerstörbar die Menschlichkeit in letzter Instanz ist. Und dass es eine Tiefe gibt, das hat Yehuda Bacon, der Mystiker in dem Film, ganz eindeutig einer, der ein tief spirituelles Erlebnisse hat und auch ein sehr tief gläubiger Mensch ist, der es vielleicht wirklich am tiefsten durchdrungen hat. Ich kann es schlecht erklären mitunter, aber das gibt mir wirklich eine Ahnung von dem, ja, was der Mensch sein kann.
Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wenn du sagst, es gibt dir eine Ahnung, was der Mensch sein kann, meinst du das in beide Richtungen gleichzeitig?
Natürlich in beide Richtungen gleichzeitig. Wir können ja nicht nach Auschwitz gehen oder wir können uns ja nicht diesem Abgrund stellen und dann nur auf das Überleben des Lebens blicken, was in sich bereits ja überhaupt großartig ist, dass man das kann, auf das Überleben des Lebens blicken zu können, auf diesen Impuls, auf diese Kraft. Aber natürlich hat sich der ja innerhalb einer unvorstellbaren Grausamkeit und einer unvorstellbaren Unmenschlichkeit in irgendeiner Art und Weise bewahren können. Und wir können ja nicht auf Auschwitz blicken, ohne auf das zu blicken, was hier geschehen ist. Das wäre ja blauäugig und das wäre ja naiv zu tun. Also beides ist immer da, wer sich Auschwitz nähert. Und in unserem Fall, in unserem Film, haben wir uns entschlossen, eben nicht auf die Unmenschlichkeit zu fokussieren, was viele Filmemacher vor uns zu Recht und unbedingt wichtig gemacht haben und was auch getan werden musste. Aber wir wollten eben auf die Menschlichkeit fokussieren, die sich selbst in der Unmenschlichkeit immer noch in irgendeiner Art und Weise bewahren kann.
Ja, und das war unter anderem auch einer der Gründe, die mich dazu veranlasst haben, diese Sendung so zu benennen, wie wir sie benannt haben, weil diese Chance, die du ja eigentlich jetzt auch mit ansprichst, nämlich dass du inmitten der extremsten Unmenschlichkeit auf eine tiefe und lebensverändernde Art und Weise Menschlichkeit entdeckst. Und dass das dir erlaubt, eine Tiefe, oder dass es dir eine Tiefe eröffnet, die dir bis dahin unzugänglich war, das ist ja schon eine erstaunliche Sache. Und eine meiner Erfahrungen, ich glaube, ich habe das mit dir schon einmal geteilt, ist, dass ich mal einen Nachmittag lang in Dachau war und in Dachau mir irgendwann, wie ich dort war, einfach auch aufgefallen ist, dass direkt neben dem Konzentrationslager jetzt mit einem Eingang aus dem Konzentrationslager ein Karmelitinnenkloster ist. Und es hat mir einfach so eine Vision gegeben, dass das, was dieser Schrecken geschaffen hat, auch drehbar ist, dass das auch darin eine Aufgabe findbar ist, die letztendlich eine große Möglichkeit gibt, wirklich aus dem Grauen etwas zu lernen, was in einem globalen Zusammenhang wichtig ist. Und ich habe ja einige Jahre auch in den USA verbracht und bin immer wieder auch in den USA. Und da ist etwas in der deutschen Kultur, oder zumindest in den besten Teilen der deutschen Kultur, das ich mit moralischer Reife bezeichnen würde. Mit moralischer Reife nicht in dem Sinn, ich meine, es geht jetzt nicht um Politik im tagespolitischen Sinn und um den Vergleich von amerikanischer oder deutscher Politik, sondern es geht hier um eine tiefere Wahrnehmung, dass die amerikanische Kultur eine viel unbefangenere Kultur ist, eine viel jugendlichere Kultur, die trotz all dem, was auch Amerika mittlerweile sich eigentlich anzusehen hat, den Glauben an sich nicht verloren hat. Die deutsche Kultur geht zumindest in ihren besten Teilen oder ging durch eine jahrzehntelange Seelensuche nach auch der verlorenen Würde und Menschlichkeit als Kultur. Und da ist etwas herausgekommen, das sehe ich von großer Bedeutung. Ich glaube, genauso wie in einer individuellen Geschichte Menschen, die wirklich sich mit etwas konfrontieren müssen, wo sie ihren eigenen Abgrund nicht verleugnen können, weil er einfach so offensichtlich ist. Und das war in der deutschen Geschichte der Fall. Wenn es zumindest ansatzweise gelingt, sich dem zu stellen, entsteht etwas, das von großer kultureller Bedeutung ist. Und auch weil es wichtig ist, zu sehen, dass Auschwitz nicht nur einfach dieser Horror ist, mit dem man nichts machen kann, sondern es ist der Horror gerade deswegen, weil er nicht aushaltbar ist, der uns als Menschen herausfordert, in eine größere Tiefe zu gehen, besteht hier etwas, das wir auch als Herausforderung für unsere Kultur annehmen müssen. Willst du das ähnlich sehen oder was sind deine Schlussfolgerungen hier?
Ich gehe da ziemlich mit bei dem, was du gesagt hast. Also ich glaube, wir haben ja auch gerade in den letzten Wochen neben all dem, was äußerst unschön war, aber neben dem haben wir ja auch gesehen, was für eine starke Zivilgesellschaft wir tatsächlich haben und wie viele Menschen auf die Straßen gehen, sei es in den großen Städten oder selbst in den kleinen Städten. Also überall gingen ja Menschen auf die Straße für Toleranz, und für Vielfalt und genau für das, was ja die Charta 1948 festgezurrt hatte. Ich glaube, das haben wir Deutschen dann von uns sehr, sehr tatsächlich zu Herzen genommen und das ist schon Teil unserer Identität. Und ich glaube, diese moralische Reife, von der du sprichst, hat jetzt, wenn wir auf unsere Generation blicken, also das heißt die zweite oder dritte nach dem Krieg und nach dem Holocaust, ja auch damit zu tun, dass wir schon etwas übernommen haben. Wir sprechen hier von der transgenerationalen Übertragung, dass wir natürlich etwas übernommen haben, von dem ja jetzt unsere Väter, Mütter, unsere Großeltern ja eigentlich kaum bereit waren zu tragen. Also da rein zu gucken, was tatsächlich geschehen ist, sich das anzugucken und dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Das haben ja leider nur sehr wenige übernommen von dieser Generation. Und deswegen, glaube ich, ist ja danach auch die 68er Generation, für die wir bestimmt ewig dankbar sein müssen, für die Revolution, die sie natürlich hier reingebracht haben. Und dann die nächste Generation, die gesamte Erinnerungskultur erstmal auf die Beine gestellt hat, gesagt hat, wir müssen uns tatsächlich erinnern. Da ist schon viel, viel reingewachsen in die nachfolgenden Generationen an moralische Reife, wenn wir es so nennen wollen, und an dem ganz klaren Bewusstsein, dass wir hier eine Verantwortung haben und dass wir die auch tragen und dass die niemand irgendwo an irgendeinen Haken hängen kann. Also die haben wir einfach nach Auschwitz und nach dem Holocaust.
Und gleichzeitig denke ich, dass wir das auch annehmen müssen. Also als etwas annehmen, nicht um zum Moralapostel der Welt zu werden, aber um unsere eigene Geschichte auch dazu zu verwenden, den menschlichen Abgrund als Teil der Geschichte ernst zu nehmen. Weil die Zögerlichkeit der deutschen Politik manchmal, nicht, dass das jetzt immer etwas Gutes ist, aber diese Zögerlichkeit der deutschen Politik hat ja auch was damit zu tun, hier, ja, ich sag mal, nachdenklicher zu sein, auch sich selbst befragender zu sein und hier dem nicht aus dem Weg zu gehen, was gerade in der Politik, aber nicht nur in der Politik, also in der Politik ist jetzt nur eine Dimension, in der sich zeigt, aber das ist halt unsere gesellschaftliche Realität, wirklich die Herausforderungen unseres Menschseins sind. Und wir leben ja nicht unbedingt in einfachen politischen Zeiten gerade. Es ist ja gerade im letzten Jahr eine Explosion von politischen Herausforderungen, die nicht abzureißen scheint. Und damit sind auch die kulturellen Herausforderungen ja in einer seltsamen Parallele zu dem, was in den 30er Jahren passiert ist, also gerade wenn man Europa ansieht. Und hier einfach sich dessen gewahr zu sein, dass solche Konfliktsituationen oder solche existenziellen Krisen immer auch die Gefahr bergen, hier einfach in sehr, sehr enge, resentvolle, angstbesetzte Welten abzutreffen, ist ja etwas, was uns politisch rundum umgibt. Also ich denke nur, weil ich es heute gerade gelesen habe, was in Ungarn abgeht, was in anderen europäischen Staaten der Fall ist und auch, was sich jetzt in Deutschland in den letzten Monaten gezeigt hat. Das Ganze kann doch auch und muss auch in dem Zusammenhang gesehen werden, dass wir eben diese Erfahrungen der 30er Jahre gemacht haben und dass wir gerade in Deutschland wissen müssen, wo solche Abgründe hingehen.
Ja, Ja, unbedingt. Und nicht umsonst. Nicht umsonst zeigt sich ein so starker, natürlich ein so starker Widerstand gegen diese neuen rechtsnationalen Gesinnungen, die sich auf den deutschen Straßen zeigen. Ganz klar. Und wenn ich Esther Bejarano vielleicht die eine unserer vier Porträtierten ist, ist die Vorsitzende des Deutschen Auschwitz-Komitees und setzt sich schon seit vielen Jahren gegen alle Tendenzen ein von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und vor allen Dingen auch gegen den aufkommenden Diskriminierung der Muslims in Deutschland. Also sie hat da schon sehr, sehr viel früher als ich das tatsächlich so richtig gespürt hatte, hatte sie schon ganz klar vor einigen Jahren benannt, die Muslims sind das, was wir damals waren. Wir müssen hier tatsächlich aufpassen, wir müssen hier einen Schulterschluss machen mit unseren muslimischen Mitbürgern. Da hat sie schon sehr, sehr früh aufgerufen. Und ich bin sehr glücklich, dass Esther in unserem Film ist, weil sie tatsächlich als Jüdin eine ist von denen, die sagt, wir sind Christen, wir sind Juden und wir sind Moslems und wir halten zusammen. Und das müssen wir uns tatsächlich alle ganz tief vergegenwärtigen, wie wichtig das momentan ist. Und wir wissen, dass, ich meine, würden wir mehr jüdische Mitbürger auf den Straßen haben, vielleicht orthodoxe Juden, dann würden jetzt die gleichen Leute auf der Straße stehen und würden gegen eine Judaisierung des Abendlandes auf die Straße gehen. Also natürlich können wir da Parallelen ziehen und die sind auf der einen Seite äußerst erschreckend, aber auf der anderen Seite ja auch trotzdem so Hoffnung machend, weil sich einfach so viele Menschen auch klar dagegen stellen. Und wir müssen ja immer entscheiden, auf was wir blicken wollen und wohin wir unsere Energie geben wollen. Wollen wir sie dahin geben, wo es uns Angst macht? Und wir wissen ja, das hast du ja auch gesagt, wir wissen natürlich, dass Angst immer der Katalysator ist für den Hass. Das hat vor kurzem Eva Pustel-Fahid in ihrer großen Rede zum 70. Gedenkfeier hat sie gesagt, wir kennen den tragischen Zusammenhang von Angst und Hass. Der Hass als Folge der Angst, sagte sie. Und da müssen wir wirklich drauf gucken, die Angst, uns ja nicht irgendwelche Angst hinzugeben, sondern wirklich den Mut zu bewahren. Und deswegen haben wir unseren Film bestimmt auch Mut zum Leben genannt. Mhm. Mut bewahren und die Kraft halten und dem etwas entgegensetzen. Mhm. Dazu sind wir doch tatsächlich aufgerufen.
Wie würdest du für eine deutsche Identität die Aufgabe sehen, mit dieser Vergangenheit umzugehen? Einerseits ist natürlich ein klarer Aufruf, dieses nie wieder. Aber dieses nie wieder allein ist wahrscheinlich auch so notwendig, es ist nicht genug und es braucht auch für die deutsche Selbstwahrnehmung einen Umgang mit der eigenen Vergangenheit, wo diese eigene Vergangenheit auch als etwas wahrgenommen werden kann, mit dem man umgehen kann, in dem Sinn, dass es zu einer Aufgabe wird. Mhm. Wie würdest du die formulieren?
Ich kann sie, glaube ich, jetzt nicht so in der Form die Aufgabe formulieren, aber was bestimmt auch wichtig ist für unsere Identität, wenn wir davon sprechen wollen, im Hinblick auf das, was geschehen ist, so halte ich das immer für eine ganz wichtige Sache, auch nicht nur dieses fatalistische von, wie konnten denn die Deutschen und alle Deutschen haben mitgemacht, also ist immer dieser große fatalistische Schwung, der da kommt. Auch tatsächlich, das ist die Aufgabe jetzt unserer Generation und auch die Aufgabe bestimmt der nächsten Generation, auf all die Menschen zu blicken, die tatsächlich nicht mitgemacht haben. Also auch zu zu schauen, dass der Widerstand und dass der stille Widerstand in Deutschland weitaus größer war, als wir ja lange geglaubt haben. Dass es einfach lange der Deckmantel des Schweigens gehüllt wurde über diejenigen, die sich den Nazis entgegengestellt haben, die ihre jüdischen Mitbürger gerettet haben. Da war ja lange der Deckmantel des Schweigens auch drüber, weil diejenigen, die mitgemacht haben, es natürlich ganz angenehm und praktisch fanden zu sagen, es mussten ja alle mitmachen. Jetzt wissen wir das aber, dass es nicht so ist, und es zeigt sich, dass es selbst in der Diktatur größere Handlungsspielräume von Zivilcourage und von Widerstand möglich waren, als wir lange wussten. Also das finde ich ein ganz wichtiger Baustein, der in unserer Identitätsfindung nach wie vor fehlt, weil junge Leute, wenn ich heute mit ihnen spreche, denken immer noch und sagen immer noch, es haben doch alle mitgemacht, die konnten doch nichts machen. Mir wurde immer gesagt, ne, es gab keine Möglichkeit des Widerstands. Aber da haben wir tatsächlich etwas weitergegeben an die nächsten Generationen, was wir korrigieren müssen und was die nächsten Generationen hoffentlich noch korrigieren können.
Ja, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das ich mit dir in Berlin in einem Gastgarten hatte vor einem Jahr, wo ich auch davon sprach, wie schwierig es war oder fast unmöglich, wirklich Widerstand zu leisten. Und wo du, ich sag mal, ziemlich heftig geworden bist, dass man das so nicht sagen darf. Und ich glaube, du hast vollkommen recht, die Tatsache, dass dieses Bild nach wie vor so ist, dass Widerstand in einer totalitären Diktatur wie dem Nationalsozialismus nicht möglich war, ist erstens nicht wahr und ist zweitens Teil unserer Verdrängungskultur. Und es ist Teil auch unserer Aufgabe zu sehen, dass Menschen eben auch unter den schwierigsten Voraussetzungen, wenn auch nur passiv oft, aber doch Widerstand geleistet haben und teilweise auch viel mehr. Du hast mir dann damals, glaube ich, auch erzählt, wie viel Juden allein in Berlin untergekommen sind in den ganzen Jahren des Nationalsozialismus. Alles Dinge, die ja nicht Teil der offiziellen Geschichtsschreibung sind. Mhm,
mhm. Ja, und genau diese kleinen Bausteine sind es doch aber, die einem ein ganz anderes und auch hoffnungsvolleres Bild vermitteln können für die Zukunft, wenn ich zurückblicken kann und sagen kann, aber es haben nicht alle mitgemacht, also nicht alle meines Volkes, meines deutschen Volkes hier, nicht alle haben mitgemacht, wenn ich darauf blicken kann, wenn ich auf diese 10% blicken kann, die aktiv oder passiv Widerstand leisteten, dann gibt mir und uns allen das doch Hoffnung, wenn wir mal in eine ähnliche Lage kämen, dass selbst dann Widerstand immer noch möglich ist. Er nimmt uns den Fatalismus und nimmt uns dieses, ja, ich glaube, das ist auch Teil dieser deutschen Schwere im Negativen, die halte ich jetzt für negativ, diese deutsche Schwere, die ist ein bisschen fatalistisch, aber auch tatsächlich durch diesen großen Bruch mit der Zivilisation, die wir da hinter uns haben. Und da müssen wir noch mal gucken, was wir an Hoffnungsvollem hier für uns bewahren können, für die Zukunft.
Und gleichzeitig, das, was ich vorher mit Amerika angesprochen habe und wo ich einfach die deutsche Kultur als sehr reife Kultur empfinde, erlebe ich auch sehr stark im europäischen Kontext so. Ich selber bin ja Österreicher und neben die unterschiedliche Selbstwahrnehmung der österreichischen Kultur und der deutschen Kultur mit der Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus nach wie vor sehr schmerzhaft war. Also allein, dass es die reale Möglichkeit gibt, dass in den nächsten Jahren ein Rechtsaußen-Bundeskanzler in Österreich Realität werden kann. Das ist die haben momentan in den Umfragen die höchsten Umfragewerte, ist etwas, das ist in Österreich möglich, das ist auch in Frankreich möglich. Es schaut in Deutschland ganz anders aus. Es gibt hier rechtspopulistische Parteien. Selbst die deutschen rechtspopulistischen Parteien schauen, die AfD schaut anders aus als rechtspopulistische Parteien in anderen Ländern. Und es war für mich auch überraschend und eigentlich sehr inspirierend, du hast es ja schon angesprochen, wie mit den ganzen muslimfeindlichen Demonstrationen es eigentlich einen Schwall, und zwar einen bundesweiten Schwall, eines zivilen Widerstands dagegen gegeben hat. Das heißt, da ist etwas in der deutschen Kultur, das mit all den Widersprüchen, die hier auch der Fall sind, doch eine starke Immunisierung gegen solchen verkürzten Antworten hat. Und wo ich denke, dass es wichtig ist, diesen Teil der deutschen Identität auch bewusst wahrzunehmen, weil er auch auf einer kulturell-politischen Ebene zu einer moralischen Stärke werden kann, die man auch bewusst wahrnehmen muss, weil sie in einem europäischen, aber auch in einem globalen Kontext wichtig sind.
Nun, aus meiner Sicht kann es und darf es auch gar nicht anders sein, dass Deutschland hier eine besondere Verantwortung zeigt, also die, von der du hier gerade sprichst. Es ist natürlich einfacher, sagen wir jetzt mal ein bisschen flapsig für Österreich, sich da rauszuziehen, weil Österreich sagt halt dann einfach, wir konnten ja nichts machen, wir wurden ja von den Deutschen praktisch hier angeschlossen. Also da ist ja nochmal eine andere Situation, und für Frankreich natürlich auch, wenn ein Land besetzt wird, ist ja immer eine andere Situation, erstmal sich mit dem zu stellen, was war, und dass Deutschland hier ja aufgrund seiner eindeutigen Täterschaft auch eine eindeutig besondere Verantwortung innerhalb des europäischen Gefüges hat, ist für mich jetzt tatsächlich selbstverständlich. Das würde ich jetzt nicht sonderlich hervorheben wollen, sondern das ist für mich grundlegend selbstverständlich. Und ich gehe da auch mit Esther Bejarano, wenn sie ganz klar sagt, hier in Deutschland dürfte es überhaupt keine Nazis geben. Da hat sie recht. Die Tatsache, dass es hier in Deutschland so viele Nazis schon wieder gibt, das ist tatsächlich das Erschreckende, weil es dürfte hier einfach keine geben, aufgrund unserer Geschichte. Das stimmt. In anderen Ländern, die diese Geschichte in der fatalen Konsequenz nicht hatten, kann ich es vielleicht noch ein bisschen eher nachvollziehen. Aber in Deutschland ist es ja jetzt erstmal nicht nachvollziehbar. Also diese besondere Verantwortung, die Deutschland hier hat, die ist ihm schon aus seiner Geschichte erwachsen. Ja.
Nee, sie ist ihm aus seiner Geschichte erwachsen, aber ich sehe natürlich die Verantwortung, von der du sprichst, aber mehr als die Verantwortung sehe ich hier auch eine bestimmte Qualität, die hier gereift ist. Und das ist durchaus jetzt nicht das große Verdienst der Deutschen, weil du hast vollkommen recht. Der Grund, warum die Deutschen, ich weiß, ich rede jetzt sehr pauschal und im Detail stimmt das natürlich so nicht, aber pauschal gesprochen kann man es trotzdem so sagen, dass die Deutschen hier anders reagieren als die Österreicher, hat es damit zu tun, dass die Österreicher eine Hintertür hatten, sich von der Geschichte zu verabschieden, und die Deutschen die letzten 60, 70 Jahre hier einfach mit einer Weltöffentlichkeit konfrontiert sind, die den Finger nicht von Deutschland weggezeigt hat. Das ist jetzt kein Verdienst der Deutschen, aber es hat eine Konsequenz gehabt. Und es hat eine Konsequenz gehabt, die mit einem Holocaust-Mahnmal in der Mitte von Berlin auch eine große Geste darstellt, die wirklich von vielen Gästen, die ich in Berlin immer wieder auch zum Holocaust-Denkmal bringe oder zeige, die tief beeindruckend ist, dass eine Nation so etwas macht im Zentrum ihrer Hauptstadt. Und das ist etwas, das ja offensichtlich auch insofern eine globale Auswirkung hat. Es erstaunt mich ja und bin neugierig, wie du das interpretierst, dass Deutschland seit vielen Jahren mittlerweile, mindestens über 10 Jahren, in einer regelmäßigen jährlichen BBC-Umfrage weltweit als das geachteste und respektierteste Land weltweit wahrgenommen wird. Das hat natürlich teilweise auch mit deutscher Ingenieurskunst oder Ähnlichem zu tun, aber nicht nur. Es hat, glaube ich, auch mit deutscher Vergangenheitsbewältigung zu tun.
Die Gründe dafür kann ich tatsächlich aus meiner Position tatsächlich schwer zusammenziehen. Ich bin jedes Mal verwundert, wenn ich es höre, tatsächlich du vielleicht auch, oder? Weil es gibt ja jetzt viele, viele Nationen und viele Länder in der Welt, die doch sehr viel sympathischer daherkommen als Deutschland. Und jemand jetzt in meinem Alter und mit meiner Geschichte, wir haben uns ja viele, viele Jahre als Jugendliche und noch als junge Frau, ich habe mich im Ausland nach wie vor häufig geschämt, wenn ich sagen musste, ich bin aus Deutschland. Also für mich war das immer noch schwierig, für viele meiner Generation im Ausland. Also von daher sind wir jetzt schon sehr positiv überrascht, dass wir so positiv gesehen werden, ganz klar. Und wir wissen es natürlich auch, Fußball hat da viel dazu beigetragen. Berlin trägt viel dazu bei. Ich meine, was für ein Geschenk, dass nach Berlin so viele junge Israelis kommen. Wir haben ja so eine große israelische, jüdische Gemeinde hier zwischenzeitlich in Berlin. Was für ein Geschenk, was für ein Vertrauen, das uns entgegengebracht wird. Ja, also wie gesagt, ich bin da immer noch überwältigt tatsächlich, weil ich mir denke, ja, verdienen wir es tatsächlich in der Form, und wenn es so ist, dann ist das schön. Aber ich habe keine guten Gründe dafür anzuführen, wieso wir so positiv gesehen werden von so vielen in der Welt.
Ich glaube, es gibt auch ich würde mal sagen, eine moralische Notwendigkeit, darüber auch erstaunt zu bleiben. Gleichzeitig, du hast es ja angesprochen, die Tatsache, dass viele junge Israelis nach Berlin aufsuchen und lange in Berlin bleiben, es hat natürlich viele Gründe. Es hat Gründe damit zu tun, was Berlin momentan einfach als Stadt an besonderer Qualität hat. Aber da ist schon eine eigene Dimension dabei, die mit dem deutschen Umgang mit der Geschichte vielleicht zu tun hat. Oder denkst du, ist das eine Dimension, die hier gar nicht der Fall ist oder nur nebensächlicherweise?
Bestimmt ist es nicht nebensächlich. Es wird mit Recht natürlich gesehen, was Deutschland in den letzten Jahren, aber wir müssen natürlich auch sagen, es waren die letzten 2 Jahrzehnte, in der all diese Arbeit geleistet wurde. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir gerade jetzt ja auch drauf blicken, jetzt, als wir die letzten Auschwitz-Prozesse momentan gerade vor Gericht gebracht werden mit ganz alten Männern, die ein langes, schönes Leben lebten in Deutschland, unbehelligt von der deutschen Justiz. Man hat genau gewusst, wer all diese Menschen waren, die in Auschwitz Dienst leisteten, wer da in der SS war. Wir hatten alle Namen. Doch die deutsche Justiz hat sie über 5 Jahrzehnte nicht verfolgt. Also auch das müssen wir einfach auf der Agenda halten. Wir können hier nicht sagen, wie großartig Deutschland alles aufgearbeitet hat. Wir können tatsächlich zurückblicken auf die letzten 2 Jahrzehnte, auf das Bestreben von einer Generation, die endlich das tun konnte, worüber ja die Generation ihrer Väter, und das waren ganz eindeutig die Väter und nicht so sehr die Mütter, weil die Väter diejenigen waren, die ja hier die ganzen verantwortungsvollen Posten im Nachkriegsdeutschland hatten, da wirklich überall den Deckel drauf gehalten haben. Es ist ja ein unermessliches Versagen der deutschen Justiz. Und wenn Eva Pustai-Fahiti heute in ihrem hohen Alter sich als Nebenklägerin einem alten SS-Mann, der damals zu der Zeit, als sie in Auschwitz war, sich gegenüberstellt, jetzt 70 Jahre nach Auschwitz, dann ist das zum einen großartig für sie persönlich, weil sie sagt, sie möchte auf jeden Fall einmal einem von ihnen in die Augen blicken, weil das durfte man in Auschwitz nicht. Keinem in die Augen blicken. Und sie wird ihm in die Augen blicken. Und das ist, und sie möchte Gerechtigkeit, zumindest für diesen Augenblick, weil Gerechtigkeit war das nicht. Diese Männer hatten ein gutes Leben in Deutschland und jetzt mit 90 werden sie nochmal ganz kurz vor Gericht gebracht. Und also, wie gesagt, wir können uns da, glaube ich, nicht so sehr ausruhen auf einem, was haben wir Deutschen doch von alles geleistet, sondern wir müssen da tatsächlich auch drauf gucken, was versäumt wurde, was jetzt so schwer nachzuholen ist, weil es einfach so spät ist.
Nee, kann ich dir nur zustimmen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, das nach wie vor zu betonen, einfach was hier alles versäumt wurde. Trotzdem möchte ich die Frage stellen, und das geht jetzt wieder ganz auf den Anfang des Gesprächs zurück oder auf die Weise, wie wir diese Sendung benannt haben. Siehst du es als ein legitimes Anliegen, hier insofern es auch als Chance verstehen zu wollen oder auch als Chance vermitteln zu wollen, damit Menschen in der deutschen Kultur, im deutschen sozialen Kontext aus einer Situation rauskommen, die ich oft als eine Doppelfalle verstehe. Die Doppelfalle ist, dass man einerseits wegen dieser unfassbaren Dimension dessen, was hier geschehen ist, verleugnet. Und das ist ja die Hauptantwort gewesen über die Jahrzehnte in Deutschland, dass es in den verschiedensten Art und Weise einfach geleugnet wurde oder in einer Art Schuldstarre verharrt, die auch keine positive Antwort darauf findet. Gibt es eine Möglichkeit, weder in der Lähmung noch in der Verleugnung, einen verantwortlichen Umgang zu finden, wo es auch eine positive Identität gibt. Ja, das ist unsere Aufgabe, weil wir Teil dieser Kultur mit dieser unsäglichen Geschichte sind, wird das wahrscheinlich auf Dauer auch Teil dessen sein, was Deutschland als Beitrag für unsere menschliche Entwicklung leisten wird müssen. Hier eine moralische Qualität zu entwickeln, die die einzige Konsequenz sein kann, die man aus so einem Versagen zieht. Ist so ein, es als Chance auch verstehen wollen, aus deiner Sicht ein legitimes Unterfangen oder ist das nur gefährlich, weil die Gefahr ist natürlich da, jetzt da ein positives Ding draus drehen zu wollen und die Gefahr will ich gar nicht leugnen. Gleichzeitig sehe ich hier eben die Möglichkeit, hier aus einer doppelten Lähmung etwas zu machen, wo aktive Verantwortung daraus entstehen kann.
Ja, ich kann hier nur über mich sprechen, ja. Aber vielleicht ist das ja ein möglicher Weg, also den ich gegangen bin und auch das war auch der Weg, der mich genau aus dem, was du sagst, aus diesem namenlosen Schuld und Scham und Schreckensgefühl. Also das kennen ja viele meiner Generation, so dieses namenlose, ein tiefes Schamgefühl, ein Schuldgefühl und du hast völlig recht, das ist etwas, das führt eigentlich nirgends richtig hin, weil man übernimmt keine richtige Verantwortung, man positioniert sich nicht richtig, sondern man fühlt sich irgendwie schuldig für etwas, wo man nicht so genau weiß, wieso man jetzt eigentlich sich so schuldig fühlt. Und ich glaube, für mich war es ganz, ganz wichtig, und das habe ich über viele Jahre meines Lebens getan, wirklich auf diesen Abgrund auch zu blicken. Das heißt, wir müssen da schon reingucken, was der Holocaust bedeutet, was der Mensch angetan hat, in aller Konsequenz. Und auch wenn wir in unserem Film keine Archivbilder aus guten Gründen benutzt haben, meine ich, dass jeder verantwortliche Mensch in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, sich zumindest mit diesen Archivbildern einmal konfrontiert haben muss. Und ich glaube, einmal reicht noch nicht. Man muss es wirklich tief ins Herz hineingenommen haben und muss wirklich erschüttert gewesen sein. Ich glaube, die Erschütterung ist ganz, ganz wichtig, dass der Mensch dem Menschen so etwas antun kann. Mhm. Aber die Erschütterung darüber allein reicht nicht. Und deswegen, glaube ich, sind wir jetzt auch an einem Punkt und deswegen haben wir uns im Film auch eine andere Drehung gegeben. Wir können nicht immer nur auf diese Erschütterung, wir können nicht immer nur erschüttert sein und von Grauen durchwoben sein, sondern wir müssen auf das gucken, was sich bewahrt hat. Und das Leben, das überlebt hat und die Menschlichkeit, die überlebt hat, wenn wir das dann können, aus diesem Abgrund wieder emporsteigen und dann das Licht sehen, das hier gleichzeitig auch ist, dann ist es ein sehr fruchtbarer Weg. Mhm. Also den habe ich für mich so erlebt. Und ich glaube, den teile ich mit Menschen, die das auch ähnlich gemacht haben. Also nur in der Schockstarre, nur angesichts des Grauens, das hilft uns tatsächlich nicht viel weiter. Mhm. Außer, dass wir sehr tief erschüttert sind. Aber aus dieser Erschütterung heraus kann wirklich etwas grundlegend Neues und auch grundlegend Positives wachsen. Da stimme ich mit dir völlig überein.
Und ich glaube, das herauszuarbeiten ist eine große kulturelle Notwendigkeit. Um das noch zu unterstreichen, lass mich einen Hörerbrief hier vorlesen, wo ein Hörer schreibt: Meine lieben Damen und Herren von Radio Wolf, das Thema Auschwitz scheint in zu sein. Alle berichten. Also dann berichten auch wir. Was macht denn die Psyche, wenn ihr ständig von allen Seiten Auschwitz vorgehalten wird? Raten Sie mal. Sie geht auf Kontra, produziert womöglich Antisemitismus oder ignoriert die Geschichte. Diese massive Art ist ekelhaft und kontraproduktiv. Da scheint ein typisch deutscher Schatten zu wirken. Mit freundlichem Gruß.
Ist eine Aussage, die schon sehr, sehr typisch ist für ein gewisses, ja, für eine gewisse Strömung in Deutschland, die genau das sagt. Und zu sagen, Auschwitz ist momentan in, ich meine, das ist ja eine interessante Eröffnung aufgrund ja seiner Wortwahl. Mhm. Ja, gut.
Ja. Nee. Ich stimme dir auch bezüglich der Wortwahl zu. Gleichzeitig glaube ich, auch aus einer tiefen, ich würde es so formulieren, spirituellen Sicht gesprochen, ist es, glaube ich, wirklich wichtig, genau wie du formulierst, hier auch das Licht zu sehen und hervorzukehren, dass in diesem Grauen, trotz diesem Grauen und mitten in diesem Grauen sichtbar wird, dass dieses Licht, sei es die Fähigkeit zu Widerstand, sei es der Lebenswille, sei es das, was du gesprochen hast, dieses Zusammenstehen, wo Menschen in Menschlichkeit zusammenstehen, und sei es die tiefe Wahrnehmung, dass Verantwortlichkeit, moralische Verantwortlichkeit, eine tiefe menschliche Qualität ist, die daraus als Lehre gezogen werden kann, die wir als Aufgabe annehmen, und dass das eben nicht ein Verharren in der Schockstarre ist, sondern ein tiefes menschliches Anliegen, Menschlichkeit auf eine andere Weise leben zu können, individuell, aber auch sozial und politisch. Also diese Seite zu betonen, gerade um auch diese Gegenreaktion etwas wirklich auch anbieten zu können, dass den Menschen es Möglichkeit macht, nee, da ist eine große menschliche Möglichkeit, das wirklich Angesicht zu Angesicht zu sehen und nicht in alleiniger Depression zu verharren, sondern zu sehen, nee, da ist eine menschliche Aufgabe für uns drinnen, und wenn wir die annehmen, entsteht etwas, das ist wichtig, das hat kulturelle Bedeutung.
Ja, ich glaube, wir müssen einen Weg finden, wie wir die Herzen der Menschen bewegen können. Also all das Thema Auschwitz, also wenn jetzt hier ein Leser mit diesen Worten drauf reagiert, scheint das so tatsächlich so ein, ich schließe sofort mein Herz, ja, es hat so eine Reaktion, das erlebe ich dann bei manchen Menschen, man schließt sofort sein Herz, weil die Erinnerung an das Gespeicherte in unserem kollektiven Bewusstsein, die scheint so erschreckend zu sein, dass man erstmal sein Herz verschließt und damit kommen wir natürlich keinen Schritt weiter mit keiner Arbeit, die wir tun, mit keinem Versuch von Aufklärung. Sobald sich das Herz verschlossen hat, wird man den Menschen ja nicht mehr bewegen können. Mhm. Und von daher ist es so wichtig, dass wir Wege finden, die Herzen der Menschen zu öffnen und das, was Yehuda Bacon ja auch selbst in Auschwitz bezeugt hat. Er sagt, es gibt in jedem Menschen einen göttlichen Funken. Den göttlichen Funken, der ist im Herzen des Menschen und er hat ihn auch in Auschwitz gefunden, was eine mächtige, meine ich, menschliche, aber auch spirituelle Aussage ist, zu sagen, auch in Auschwitz wurde der göttliche Funken nicht zerstört und den konnte er auch finden, eventuell in manchen Tätern. Dann hilft uns das schon ein großes Stück, meine ich, weiter, weil wir schaffen es nicht über den Verstand. Der Verstand stellt sich sofort quer oder weigert sich, da weiter zu denken, weil es ihn so erschreckt, sondern wir erreichen es nur mit den Herzen. Und deswegen bin ich so froh, dass die Überlebenden noch unter uns sind, dass wir noch Zeitzeugen haben, weil ich weiß ja, wenn sie mit den Menschen sprechen oder wenn sie in die Schulklassen gehen, dann geschieht da so unermesslich viel. Das kann ich mit keinem einzigen Archivfilm in irgendeiner Art und Weise bewegen. Diese tiefe Berührtheit von Menschen, wenn sie auf Überlebende treffen, die all das überstanden haben und eine solche Menschlichkeit ausstrahlen. Das ist das, was wirklich die Herzen öffnet und ein Verständnis möglich macht.
Lass mich zu diesem Öffnen der Herzen noch einen Brief vorlesen, der auch das Thema Österreich noch einmal anschneidet. Es ist ein E-Mail, das uns aus Österreich erreicht. Und da schreibt eine Hörerin, lieber Thomas, ich habe deine Ankündigung vom Gespräch mit Christa Spannbauer heute Abend gelesen, dass du mit der Kultur der moralischen Reife, die du in Österreich schmerzlich vermisst, hat in mir als Österreicherin ein totales inneres Beben ausgelöst. Wut und Traurigkeit. Vordringlich ist da der Wunsch, Österreich zu verteidigen. Ein sehr kriegerisches Wort. Ich persönlich erlebe in der Aufstellungsarbeit, wie viel Bedarf nach Aufarbeitung da ist und ich bin selber immer wieder daran, die Kriegsauswirkungen, die von meinen Eltern kommen, auf der Spur zu kommen. Vielleicht kann Frau Spannbauer zu diesen Unterschieden etwas sagen. Mit lieben Grüßen.
Bringe ich mal ganz schnell jetzt mal aufs Laufende zu diesen Unterschieden hinsichtlich der Deutschen.
Ich glaube, es war auf die Österreicher bezogen. So habe ich es zumindest verstanden.
Ja, da würde ich fast tatsächlich lieber dir den Ball übergeben, weil du dazu mehr sagen kannst. Mhm. Ich war mit dem Film zur Premiere in Österreich eingeladen und ich habe da ein Publikum, ein großes, ein sehr interessiertes Publikum getroffen, sehr aufgeklärte Leute, die aber in ihren Rückmeldungen schon sagten, dass Österreich in der Aufarbeitung einfach natürlich der deutschen Aufarbeitung noch etwas hinterherläuft. Aber der Impetus, den ich in Österreich erlebt habe, aber ich kann da wirklich viel, viel weniger dazu sagen als du. Aber diese Aufbruchsstimmung, die ich in Österreich erlebt habe, seit einer starken Zivilgesellschaft, die sich ja auch ständig dieser Rechtslastigkeit entgegenstellen muss, die hat mich denn doch sehr beeindruckt und ich bin sicher, dass das stimmt, was sie schreibt, dass sie natürlich viele Menschen in ihrem Persönlichen sehr viel aufarbeiten. Wir arbeiten im Persönlichen alle so viel auf, so viele von uns, und das wird sich doch und das tut sich doch wirklich auch gesellschaftlich kund. Da bin ich mir sicher, dass es in Österreich so sein wird, ebenso wie in Deutschland.
Ich glaube, das muss man auch sagen und man muss das auch in der Differenziertheit sehen, in der es existiert. dass in Österreich auch sehr viel couragierter ziviler Widerstand da ist demgegenüber. Gleichzeitig, dass die Proportionen anders sind, die gesellschaftlichen, dass es hier eine starke Kultur des Wir-Waren-Nicht nach wie vor vorherrschend ist. Und ich könnte viel dazu sagen, aber lass mich nur ein ganz konkretes Beispiel nehmen, weil es mich tief erschüttert hat. Es gibt in Wien, im ersten Bezirk in Wien, am Judenplatz, auch ein Denkmal für den Holocaust. Es ist ein viel, viel kleineres Denkmal als das in Berlin. Ein viel, 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 viel kleineres. Es ist in Dimension überhaupt nicht vergleichbar. Es steht in der Mitte von diesem Judenplatz, der das Zentrum des ehemaligen jüdischen Viertels von Wien war. Und da steht eine Aufschrift drauf, die, wie ich sie gelesen habe, mich tief erschüttert hat und es hat mich seitdem nicht verlassen. Da steht, wenn ich mich richtig entsinne, zum Gedenken an unsere 65.000 von den Nazis ermordeten Juden. Ungefähr so heißt der Satz. Gemeint sind die österreichischen Juden. Also was dieser Satz indirekt ausspricht, ist, dass erstens sind das unsere österreichischen Juden, die von den Nazis, sprich von den Deutschen, ermordet wurden. Kein Wort, dass Österreich in der Beteiligung an den Konzentrationslagern in Auschwitz führend personell vertreten war und die kulturelle Verantwortung für den Holocaust als Ganzes. Das Ganze war ein Gedenken an unseren österreichischen 65.000 ermordeten Juden. Das war das österreichische Denkmal für den Holocaust. Das hat mich tief schockiert. Und was mich noch tiefer schockiert hat und angehend schockiert, ich kann mich an keine öffentliche Reaktion erinnern, wo in irgendeiner Zeitung oder in einem Medium das als Skandal angesprochen wäre. Das finde ich erschreckend. Das ist etwas, widersprich mir, wenn du es anders sehen wirst, das wäre in Deutschland nicht möglich.
Naja, wir in Deutschland können uns halt nicht verstecken. Hinter wem sollten wir uns verstecken? Genau, und das tun andere Länder, das kennen wir in viel schlimmerer Form aus Ungarn. Die Ungarn, die natürlich auch keine Verantwortung übernommen haben bislang für ihre Teilhabe am ungarischen Holocaust. Wer es anscheinend kann, versucht sich hier ein bisschen aus der Zielscheibe zu ziehen, vermute ich mal. Vielleicht würde es Deutschland auch versuchen, wenn es das einfach nicht könnte. Ja. Wir können es einfach nicht. Und es ist auch gut so.
Jetzt sind wir zwar schon ein wenig über der Zeit, wir haben aber hier einige E-Mail-Anfragen noch, wo ich zumindest eine noch vorlesen möchte. Da schreibt ein Hörer, anlässlich der größten Katastrophe, die man entweder noch selbst erlebt hat oder auf die man als Spätgeborener blickt, gerät man einerseits in große Zweifel und Grübeln bei allen Abgründen, die sich wohl nie vergessen und verschließen lassen. Aber scheinbar ist dieses Fragen dann auch deshalb so tief, weil flache Antworten nicht genügen können, wenn man gleichzeitig in Abgründe schaut. Es besteht die Chance, auf etwas zu stoßen, das stärker ist als der abgründigste Abgrund. Es ist berührend, anhand der Zeugnisse der Überlebenden zu sehen, wie sehr sie von Liebe und Leben reden, von Würde und Menschlichkeit. Danke an Christa Spannbauer und ihr Team, dass sie beitragen dazu, dass wir nicht vergessen, dass wir gleichzeitig dabei Mut und Kraft für die Zukunft finden.
Ja, vielen Dank. Das sind ganz berührende Worte.
Ja.
Und da hat jemand ganz tief reingeblickt. Ja, das ist zu hören.
Ich würde das gern auch als Schlusswort nehmen. Christa, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine Arbeit. Und unseren Zuhörern und Hörerinnen danke auch fürs Zuhören und fürs sich Beteiligen.
Ja, tschüss, guten Abend.
Tschüss und guten Abend aus Frankfurt.